dass es natürlich so eine Wahnsinnswelle gab mit 140.000, die eine Petition unterschreiben, ein Wahnsinnsfeedback kommt und die Leute sagen, reihenweise sind die wahnsinnig. Was wollen die? Alle erkennen, dass das totaler Schwachsinn ist, was die Forderung der Polizei, und stellen sich dagegen. Und insgesamt gibt es so eine Stimmung, wo klar ist, nee, das wollen wir nicht und das lassen wir auch nicht zu. Das war natürlich für uns, das hat uns wahnsinnig beeindruckt.
Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse.
Herzlich willkommen zu Reden ist Geld, heute mit einem Gast, der eigentlich keine Interviews gibt und den es eigentlich auch nur als wir gibt und nicht als ich. Martin Eulenhaupt, genannt Eule, der Vorsitzende des Kulturkosmos Müritzsee e.V. Und dieser Verein ist besser bekannt als Veranstalter der Fusion, einem der größten nicht kommerziellen Festivals in Europa. Hallo Eule.
Hallo Nina.
Hallo, ich muss schon stolpern bei nicht kommerzielles Festival, aber darüber reden wir später. Das ist ja auch eine Geldfrage. Bevor wir über Geld im Allgemeinen reden, reden wir über dein Geld. Hast du ein Portemonnaie dabei?
Nee.
Wirklich?
Nee, tatsächlich habe ich das in meiner anderen Hose liegen lassen. Ist aber auch kein richtiges Portemonnaie, ist nur so ein Beutelchen.
Ja?
Wo ich so eine Kreditkarte und einen Ausweis und einen Führerschein drin habe, was ich immer so mit mir rumschleppe, wenn ich es nicht gerade in irgendeiner anderen Hose liegen lasse. Also von daher, und eine richtige Geldbörse, da stecke ich immer ein bisschen Geld rein, wenn ich ein bisschen Geld brauche, ich ja auch manchmal.
Wie bist du denn hierher gekommen?
Mit dem Auto.
Ah, ohne Führerschein?
Ja.
Der hast du jetzt nicht dabei. Das würde dich schon mal in Schwierigkeiten. Wie hoch ist die Strafe, wenn man ohne Führerschein fährt?
Keine Ahnung, aber weißt du, wie oft man kontrolliert wird und dann nach dem Führerschein gefragt wird? Ich kann mich da, also man fährt bestimmt 2 Jahre oder länger, ohne dass man mal kontrolliert wird. Und von daher ist dieses Risiko ja sehr gering.
Ich komme aus Bayern, du kannst dir vorstellen, naja, dass das bei uns, also wir, egal was passiert, wir halten schon immer unsere Führerscheine aus dem Auto raus, um der Strafe zu entkommen. Das heißt, du hast heute Morgen dann gar nicht nachgedacht, brauche ich Geld, stecke ich mir das ein, sondern bist aus dem Haus.
Ich bin gestern schon aus dem Haus und ich brauche nicht so viel Geld. Wenn ich hier bin, klar, dann esse ich was, dann fahre ich wieder zurück und vielleicht gehe ich nochmal ins Kino, aber so die großen Sprünge mache ich hier nicht. Ich arbeite hier in Berlin, wenn ich hier bin.
Und daheim am Müritzsee machst du frei?
Nee, aber zu Hause ist es ja so, dass da so ein bisschen für das Alltagswohl gesorgt ist. Also da gibt es eine Küche, da gibt es jemanden, der kocht für die ganze Belegschaft, die da arbeitet. Und dann ist da zumindest für das Wohl in dem Rahmen gesorgt.
Das klingt nach einem sorglosen Leben. Wir werden das gleich mehr untersuchen, aber jetzt lernen wir dich erstmal ein bisschen besser kennen.
Martin Eulenhaupt wird 1962 in Ludwigsburg geboren, zieht mit 19 aber schnell weg in ein besetztes Haus in eine Kleinstadt. Als LKW-Fahrer und mit anderen Jobs schlägt er sich so durch, bis er nach Lübeck zieht. Er eröffnet mit Freunden eine Go-Kart-Bahn, die anfangs auch ganz gut läuft. An Lübeck schätzt er besonders, dass es keine Sperrstunde gibt. Genauso wie in Hamburg, wohin er Mitte der 90er Jahre zieht und die Techno-Szene näher kennenlernt. Mit Freunden aus Hamburg und Berlin sucht er einen Freiraum. Ein Freiraum für ein Open-Air-Festival, und den finden sie in Lerz, einer Gemeinde mit einem riesigen verlassenen Militärflugplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Dort findet dann 1997 das erste Mal die Fusion statt, mit ca. 800 Menschen. Ferienkommunismus ist ein Schlagwort der Fusion, und Ferienkommunismus gefällt so vielen Leuten, dass die Fusion wächst und wächst und wächst. Nach 5 Jahren kauft der Verein das Gelände. Seit 2013 wird die Maximalanzahl von 70.000 Tickets ohne Probleme verkauft, für inzwischen 140 Euro pro Ticket. 2019 dann steht die Fusion kurz auf der Kippe, als die Polizei meint, auf dem Gelände eine Station einrichten zu müssen. Wäre das gekommen, wäre es möglicherweise die letzte Fusion geworden. So aber wird sie auch 2020 stattfinden. Auch mit dem Vorsitzenden des Vereins, wohnhaft bis vor kurzem in einem LKW und einem Monatsbudget von ein paar hundert Euro. Martin Eulenhaupt, genannt Eule.
Eule, jetzt gleich mal zu deiner Herkunft. Da, wo du herkommst, aus Ludwigsburg, da hätte man ja auch erwarten können, dass du eine ganz andere bürgerliche Karriere durchziehst, die auch vielleicht in Lohnarbeit enden würde. Hat man das von dir zu Hause erwartet eigentlich?
Ja, auf jeden Fall. Also ob man eine Karriere erwartet hat, war vermutlich schon, aber zumindest anständige Arbeit und arbeiten gehen. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie und dass ich irgendwie relativ früh ausgeschert bin aus den Vorstellungen, die meine Eltern so hatten, hat die nicht richtig glücklich gemacht. Und ist aber auch für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess gewesen, eben nicht in solche vorgegebenen Strukturen einzutauchen. Ich habe in Lehre angefangen, das habe ich eine Woche lang gemacht. Danach habe ich gemerkt, das ist mir nichts, das ist mir zu streng, zu eng.
Was für eine Lehre war das?
Das war als Orgelbauer.
Was ja kreativ
das
scheint.
Das wäre schon nicht schlecht gewesen, aber man hätte dann dafür erstmal ein Jahr Holzfachschule absolvieren müssen, um dann die volle Lehrzeit. Das war mir dann doch irgendwie zu viel. In den 4,5 Jahren habe ich sehr viel anderes gelernt.
Aber hast du
auch
Geld
nie bereut.
Hast du Geld bekommen damals für die Ausbildung? Oder hättest du Geld bekommen Na, schon?
So ein Lehrgehalt, so ein mickriges. So, ne? Das war, damals hat man ja dann auch schon ein Auto gehabt und war schon klar, das wird eh schwierig finanziell. Da müsste man sich nebenher noch weitere Einkommensmöglichkeiten schaffen.
Und was hat dich da so abgeturnt an diesem Leben, was deine Eltern vielleicht geführt haben?
Naja, also das abgeturnt, also ich glaube einfach, man hat damals ganz andere Ideale gehabt von wie man leben will, eben Arbeit und Erwerb und Sicherheit und Geld war eben nicht das Primäre, sondern auch zu leben, einfach zu gucken, mit anderen Leuten coole Sachen zu machen, sich da Zeit zu lassen und sich nicht in irgendwas reinpressen zu lassen. So eine Lehre und eine dann darauf folgende Berufslaufbahn gehört auch so ein bisschen so ein Ehrgeiz dazu, auch vielleicht so ein Ehrgeiz, in irgendeiner Weise Karriere zu machen. Oder man hätte auch sagen können, man möchte dann doch vielleicht studieren. Ich habe kein Abitur gemacht, habe es auch nie bereut. Ich glaube, ich habe einfach relativ früh gemerkt, dass mich die Vielfältigkeit dessen, was man alles machen, lernen, erfahren kann, mehr interessiert wie jetzt eine Spezialisierung in irgendeinem Berufslaufbahn oder so.
Und dann bist du ja gleich, also hast gleich einen krassen Schnitt gemacht und bist in ein besetztes Haus gezogen in der Kleinstadt, die da heißt?
Bietigheim. Bietigheim, ja. Das war damals die Zeit. In Berlin war große Besetzerbewegung. Das hat sie auch natürlich gestreut bis in die peripheren Regionen der schwäbischen Provinz. Und wir haben natürlich auch ein Haus besetzt und ein alternatives, autonomes Zentrum unten rein gesetzt. Das Ganze hatte keinen Strom, hatte kein Wasser, war also relativ prekär. Und da haben wir 1,5 Jahre ausgehalten. Danach sind wir mal nach Portugal gefahren. Das hat die Stadt genutzt, um das Haus mal kurz abzureißen, weil wir weg waren. Naja, das waren so die Anfänge.
Aber was hat dir denn damals diese Ruhe gegeben? Ja, also nicht nur an die Zukunft zu denken, sondern das klingt ja nach einem sehr idealistischen im Jetzt-Leben und mir egal, komme ich schon irgendwie weiter und dann wird es mal Portugal, dann wird es mal Bietingen.
Naja, das war so, das hat mich bis heute begleitet. Also ich meine, das hat sich nicht so sehr viel verändert. Was soll ich sagen? An die Zukunft denken, das war so dieses Modell, von wegen man muss ans Alter denken, an die Rente oder weiß nicht, ob das hier nachher nochmal in anderer Weise zum Thema kommt, aber das war nie mein Ding. Also ich hab von Anfang an gesagt, also ob ich mal Rente kriege, ist mehr als fraglich. Ich habe vor 40 Jahren meiner Mutter prophezeit, dass sie die letzte Generation ist, die hier ihre Rente noch einstreichen kann, und habe gesagt, wenn unsere Generation in dem Alter ist, dann wird das hier so nicht mehr laufen. Natürlich hat man vor 40 Jahren auch gedacht, dass es vielleicht einen Systemwechsel gibt, dass der Kapitalismus sich irgendwie selber zerlegt an seinen Widersprüchen und dass das ganze System, was diese Rente ermöglicht, so gar nicht mehr existiert. Aber das, was man heute Altersarmut nennt, ist das, was wir vor 40 Jahren gesagt haben, was die Rentenlüge ist, dass es das dann so nicht mehr geben wird. Und es ist eigentlich genau 1:1 40 Jahre später jetzt eingetroffen. Und es heißt nur anders.
Aber jetzt hast du Versicherungen oder bist du immer noch frei von jeden Zusatzversicherungen?
Ich bin frei. Also mein Rentenanspruch liegt, glaube ich, entweder knapp unter oder knapp über 200 Euro.
Und selber hast du was Privates gemacht?
Ich habe privat nichts gemacht.
Aber ihr seid ja ein Verein bei der Fusion, du bist Vorsitzender. Das bedeutet, da kommt ja auch was rein bei der Fusion, das heißt, da besitzt du auch nichts von. Also du verdienst doch da, du bist doch angestellt dort,
genau,
oder?
Ich bin jetzt angestellt, auch noch nicht so lange.
Aber zahlst Rente dadurch, oder?
Genau, ich war vorher auch als Künstler, habe ich auch in der Künstlersozialkasse jetzt viele Jahre lang natürlich auch etwas in den Rentenfonds eingezahlt, aber da ich glaube einfach, bis ich vielleicht 40 war oder so, Bis dahin habe ich so gut wie gar nichts eingezahlt. Und von nichts kommt nichts, ne?
Mhm, verstehe. So schön, jemanden dabei noch so lachen zu sehen.
Das ist dann auch, der Zug ist dann auch irgendwann abgefahren, ja, genau. So, ne? Weil du mit 40 brauchst du dir nicht mehr überlegen, oh, jetzt muss ich noch in 20 Jahren noch mal schnell die Rente anscheffeln. So.
Ja.
Das ist natürlich Quatsch.
Aber jetzt bist du praktisch zum ersten Mal richtig ordentlich angestellt in einem Betrieb.
Ich glaube, als Lohnarbeit war ich vielleicht mit 18, 20 mal kurzfristig. Ansonsten war ich irgendwie immer entweder selbstständig oder habe von der Sozialhilfe gelebt oder habe mich so durchgeschlagen. Aber dass ich so ein richtiges Lohnarbeitsverhältnis habe, ist jetzt seit 2, 3 Jahren im Kulturkosmos. Davor war ich da auch nur mit 450 Euro Minijob beschäftigt.
Hat das irgendwas geändert bei dir?
Naja, es hat natürlich das geändert, dass ich jetzt trotzdem ein bisschen mehr habe. Also wir haben so ein Lohnmodell, was jetzt sich an dem Lohn des Paritätischen Wohlfahrtsverbands angliedert. Nur, dass es bei uns jetzt so für keine Lohnklassen für Führungspositionen gibt. Dort wird ja sozusagen, unten wird relativ eng bezahlt und dann ab der Mitte nach oben geht es dann ins Unermessliche so, ne? Also wer dann da Geschäftsführer ist bei irgendeiner großen Sozialmafia-Firma, der hat dann natürlich da ausgesorgt. Das gibt es bei uns nicht. Also bei uns gibt es sozusagen bis zu Fachkräften und über den Fachkräften ist, da hört es dann auch auf so. Aber trotzdem, ich habe jetzt natürlich mehr wie vorher. Und ich komme mit dem, was ich habe, gut aus. Ich habe zu essen, ich habe eigentlich alles, was ich brauche.
Hast du manchmal Angst vor Krankheit? Also jetzt nicht die normale Angst, die jeder Mensch hat, sondern bei der Absicherung, die du dir geschaffen hast?
Also klar, kann ich jetzt nicht sagen, dass mich der Gedanke nie streift, ne? Aber ich glaube, ich bin insgesamt ein Mensch, der sehr wenig Angst hat. Der ist auch das Leben sozusagen ohne Sicherheitsgurt durchstreift, würde ich mal so sagen. Also ich schnalle mich auch im Auto nicht an.
Tatsächlich nicht an.
Es sei denn, es ist neblig oder rutschig.
Dann
oder
noch ohne Führerschein.
Oder sehr, sehr, sehr. Also ich merke wirklich, es macht Sinn. Jetzt kann man natürlich über Sinn streiten, aber Absicherung in dem Sinne war für mich nie etwas, was mich geplagt oder getrieben hat oder so. Trotzdem ist natürlich so der Gedanke, dass man irgendwann hilflos etwas ausgeliefert ist, wo man an seinem eigenen Schicksal nicht mehr selber drehen kann, ist natürlich total unangenehm.
Jetzt sind wir in Mecklenburg. Jetzt habt ihr angefangen, die Fusion zu gründen. Und die, mit denen du sie damals gegründet hast, die sind ja mittlerweile teilweise wo ganz anders. Ich habe gehört, eine Mitgründerin ist in der Charité Oberärztin, Chefärztin, wahrscheinlich noch
Oberärztin.
Weiß nicht genau, wo da die Hierarchie bei Ärztin
ansetzt. Ich weiß es auch nicht genau, deshalb möchte ich es auch nicht genau benennen.
Sie ist in leitender Funktion als Ärztin tätig.
Ja.
Solche Sachen kann ich sagen. Hm. Hast du da mal kurz nachgedacht? Oder man vergleicht sich ja doch, selbst wenn man ein sehr ruhiger Geist ist. Manchmal, Mensch, jetzt nicht, dass du Arzt hättest werden wollen, aber...
Also ich sehe, was man auch in so einer Position, auch ob es nun Wirtschaft wäre oder ob es im Gesundheitsbereich, das ist ja kein lockerer Job, das ist richtig krasse Arbeit. Und ich arbeite auch viel und ich arbeite auch teilweise viel zu viel, aber ich arbeite deutlich anders und selbstbestimmter und habe natürlich niemanden, der mir sagt, du musst jetzt hier diese Schicht übernehmen und dann musst du noch eine machen. Also ich bin deutlich freier und habe einen ganz anderen Umgang damit und beneide niemanden, der unter diesen Zwängen auch so viel arbeiten muss wie ich so, ne? Natürlich mit dem Unterschied, dass da ein ganz anderes Gehalt rauskommt. Aber wie gesagt, wenn man die Frage anders stellt oder anders beantwortet und sagt, ich habe, was ich brauche, ich bin nicht unglücklich mit dem, was ich habe. Mir fehlt es eigentlich an nichts. An nichts, was ich wirklich begehre. Dann frage ich mich, was ich machen würde, wenn ich mehr hätte. Ich würde irgendwas damit machen, was ich nicht brauche, mir irgendwas kaufen, was ich eigentlich gar nicht will oder gar nicht wirklich begehre. Und ich müsste dafür Kompromisse machen in meinem Leben, die ich einfach nicht machen muss. Also ich bin jetzt ja auch freiwillig in dem Rahmen, dass ich mich in dieser Arbeit für den Kulturkosmos teilweise ja auch wirklich abarbeite. Und ich habe, glaube ich, in den letzten 15 Jahren so viel alles nachgearbeitet, was ich in den 15 Jahren meines selbstgewählten Prekariats nicht gearbeitet habe, bewusst auch nicht gearbeitet habe. Aber ich habe es natürlich jetzt auch in einem Kontext nachgearbeitet, der mir extrem viel gebracht hat, der mich total erfüllt. und bin froh, dass ich das nicht im Vorfeld, dass ich mich nicht aus meinem Prekariat rausgearbeitet habe durch irgendeine Karriere oder durch irgendwie den Anspruch, möglichst viel Geld zu verdienen und vielleicht im jetzigen Alter sagen würde, was habe ich gemacht, wofür habe ich es gemacht und war es das wert oder so. Mhm. Ich habe es, würde sagen, andersrum gemacht und habe es richtig gemacht.
Das ist eine schöne Aussage, die muss man sich immer wieder jeden Tag sagen, wenn es besonders anstrengend wird, ne? Dass man sagt, so, ich habe es richtig gemacht. Jetzt hat sich ja viel verändert. Von dem kleinen Festival sind mittlerweile 70.000 Besucher und Besucherinnen. Ihr habt 50 Festangestellte. Wie gehst du mit der neuen Verantwortung, weil ihr habt jetzt ja auch ein Lohnarbeitssystem. Es hat sich ja schon ein bisschen was geändert bei euch. Wie empfindest du das? Wie gehst du damit um?
Ja, das ist eine der Sachen, mit denen ich nach wie vor immer wieder strauchel, weil ich natürlich in dieser Position eigentlich von meiner Sozialisation her eine Fehlbesetzung bin. Und auch von dem, wie ich darin, mich darin fühle oder wenn ich Chef sein muss, wie ich darin auch manchmal einfach auch das schlecht ausfülle. Das ist ein Widerspruch, mit dem ich umgehen muss. Also ich muss letztendlich manchmal in eine Position springen, in die ich mich eigentlich nie hätte sehen wollen oder sehen können. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich trotz allem, also es ist jetzt auch nicht, sind jetzt auch nicht alles die gleichen Arbeitsverhältnisse. Es gibt irgendwie, sagen wir mal, so Belegschaft, das sind auch Menschen aus der Region, die machen dort ihren 9-to-5-Job, die kommen und die gehen und die haben ganz klare Arbeitszeiten und ganz klare Bedingungen und die kommen auch sozialisiert aus genau so einem Angestelltenverhältnis und die sind auch anders, mit denen muss ich anders zurechtkommen, wie mit Leuten, die zum großen Teil aus meinem Freundeskreis sind, aus unserem Freundeskreis, aus unserem Projekt, aus unserem Verein, wo klar ist, da treten andere Sachen, auch Konfliktfelder auf, wie man damit umgeht, sich gegenseitig zu motivieren oder auch zu kritisieren oder auch mit flachen Hierarchien etwas Sachen zu klären und gemeinsam nach vorne zu kommen. Das ist eine andere Herausforderung, wie jetzt zum Beispiel dieses mit der Belegschaft, wo klar ist, da muss auch mal gesagt werden, so, das geht nicht und so wollen wir es und so wollen wir es nicht. Ich meine, wir haben, muss man dazu sagen, wir haben in den ganzen Jahren noch nicht eine Abmahnung geschrieben, wir haben noch, glaube ich, noch nie jemanden entlassen.
Wirklich?
Nee.
Sind die denn immer freiwillig gegangen?
Ja, die meisten sind immer noch da. Also wir haben schon die erste, die in die Rente gegangen ist, nach über 10 Jahren beim Kulturkosmos. Und,
aber warum funktioniert das? Ihr habt eine flache Hierarchie, ihr verdient euch nicht, also ihr werdet nicht irrsinnig reich, ihr verdient regelmäßig hoffentlich und gut und ihr seid ein zusammengewürfelter Haufen auf Leute, die aus der Region kommen und da arbeiten, 9-to-5 und aus alten Freunden. Das kann, also jeder Müde, das liest, würde sagen, das geht nicht gut. Warum geht das gut?
Das ist auch schwierig, zumal ich dir auch nochmal korrigieren muss, es ist so, also das Grundkonstrukt besteht immer noch aus sehr vielen Menschen, die auch in dieser inneren Struktur, auch in der Entscheidungsstruktur ganz intern drin sitzen. Die machen das ehrenamtlich so, ne? Es ist so,
die gibt's auch noch dazu.
Die gibt's auch noch, natürlich. Und zwischen Ehrenamtlichen und Angestellten, die aber trotzdem in dem gleichen auch Kompetenz- und Entscheidungskreis sitzen, gibt es natürlich auch Spannungen und Probleme. Das war uns auch von Anfang an klar. Aber die Entwicklung war einfach irgendwann so, dass wir gemerkt haben, die Kompetenzen, die sich entwickeln über die Menschen, die mit uns dieses Festival jetzt über die Jahre machen, die kommen an die Grenze, dass die Leute sagen, pass auf, ich muss Erwerbsarbeit machen, weil ich kann hier nicht mehr so viel reinstecken, weil ich ansonsten irgendwie meine Miete nicht bezahlen kann. Und daraus sind Zwanghaftigkeiten entstanden, wo wir gesagt haben, okay, dann müssen wir die Menschen anstellen. Ansonsten gehen uns die mit ihren ganzen Kompetenzen auch verloren. Mhm. Und man kann das nicht immer wieder replacen mit neuen Leuten, die von vorne anfangen. Und das war dann einfach irgendwie auch ein Schritt zu sagen, über viele Jahre haben wir gesagt, die Leute, die in diesem Entscheidungsplenum sitzen, die werden nicht angestellt, um da so eine Trennung zu halten. Das ließ sich irgendwann nicht mehr erhalten, weil das hätte bedeutet, dass man einfach die Leute verliert, die in diesem Entscheidungsplenum über viele Jahre mit den Erfahrungen sitzen und man müsste immer sozusagen die Arbeit von außen da reinziehen.
Das heißt, man muss ein hohes Maß an Selbstreflexion haben über sein.
Man muss ein hohes Maß an Selbstreflexion haben, aber man muss auch ein hohes Maß an Vertrauen gewinnen zu der Struktur, zu den anderen, zu den, sag ich mal, zu den Menschen, die in dieser Struktur Sachen machen, die man selber nicht mitentscheiden oder nicht mitgestalten kann, weil man sich abgrenzt dadurch, dass man eben ein anderes Leben hat, das einen, egal ob man jetzt nur irgendwo in der hohen Position ist oder viel arbeitet oder selbstständig ist, also es ist sehr unterschiedlich, die Menschen, die sich über lange Zeit natürlich auch in ihrem Privatleben weiterentwickelt haben und dann irgendwann sagen mussten, das kann ich noch machen und das kann ich nicht mehr machen.
Jetzt habt ihr ja, das alles, was du beschreibst, ist ja eine Art Professionalisierung, die ja auch dadurch gekommen ist, dass das Festival so irrsinnig erfolgreich ist. Also ich meine, das kann man ja jetzt nicht, ihr könntet wahrscheinlich noch größer sein, wenn ihr noch mehr Platz hättet letztendlich. Hattest du mal Angst, dass es Unmut bei euren Besuchern und Besucherinnen bringt, dass ihr jetzt eben professioneller seid und nicht die, ja, die lockeren, vielleicht nach außen scheinenden, was ihr nie wart, verplanten?
Naja, die Professionalisierung ist ja auch nach außen gar nicht so sichtbar. Die wird natürlich sichtbar beim Ticketing, wenn klar ist, okay, es gibt jetzt die Option, du musst jetzt ein Ticket, du musst dich bewerben für eine Lotterie, da kannst du dich irgendwie als Gruppe bewerben oder als Einzelperson, du hast die gleichen Chancen und du wirst ausgelost. Und der Unmut, der größte Unmut, den man sozusagen, die größte Gruppe der Unmütigen sind die, die das Pech haben, keine Ticketkaufoption zu gewinnen, weil das sind natürlich über die Jahre immer mehr geworden. In dem Moment, als wir gesagt haben, wir stellen das um auf so eine Registrierung, um allen die gleiche Chance zu geben und nicht die Ersten, die schnell das Internet haben, die bekommen noch Tickets und die in Mecklenburg auf dem Land wohnen, die haben ja eh keine Chance. Und das ist auch für uns natürlich auch emotional schwierig, wenn man merkt, okay, es freuen sich 200.000 auf ein Ticket, uns können aber nur 70.000 eins gewinnen. Das ist schon etwas, was uns jedes Jahr auch so wirklich toucht, so, wo wir merken, ey, da sind sehr viele Vorfreuden, Erwartungen auf was Unbekanntes, auf Bekanntes, auf Bekannte und was das immer. Das dann irgendwie so, das ist schon echt bitter, auch für uns.
Und der Ticketpreis hält ja auch keinen ab. Seid ihr da extrem hochgegangen? Ich weiß es gar nicht. Was hatten die Erste? Ja gut, die Erste sind bei 140 jetzt, ne?
Bei uns ist es so, dass der Ticketpreis geht dann hoch, wenn wir merken, okay, mit dem, was wir haben, kommen wir im nächsten Jahr nicht mehr hin. Vermutlich wird das so, man muss ja immer so eine Reserve haben. Und es ist ja so, was du vorgesagt hast, wie wir uns selber da drin sehen. Also das Projekt muss bezahlt werden. Klar, diese Löhne müssen bezahlt werden. Da sind momentan im Monat 80.000 oder mehr an Lohnkosten. Das muss natürlich da sein. Das muss auch da sein, bis der nächste Vorverkauf wiederkommt. Und ansonsten wirtschaften wir natürlich nicht ganz planwirtschaftlich oder ganz budgetgebunden. Wir sagen, okay, es muss reichen. Und also wenn es nicht mehr reicht oder wenn ersichtlich ist, das wird knapp, dann müssen wir den Preis erhöhen. Und davor wird es bei uns niemals einen Beschluss zu geben, den Preis zu erhöhen, wenn es nicht notwendig ist. Aber du hast natürlich, wenn du das Wachstum der Kosten siehst, was immer bei jedem, auch bei kleinen Festivals, ich sehe das und ich höre das und ich weiß, das ist auch kein Geschwätz, das ist wirklich so. Es ist, die Ansprüche steigen, was weiß ich, aus verschiedensten Gründen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir das Attention Festival kofinanzieren und früher haben wir das mit 100.000 gemacht. Jetzt beim letzten Mal, dieses Jahr ist noch nicht ganz klar, was es kostet, aber vor zwei Jahren haben wir es mit 400.000 gemacht. Okay. Das muss natürlich irgendwo herkommen. Und früher hat man, was weiß ich, 3 Baumaschinen gehabt. Heute hast du 15, um das Festival aufzubauen oder 25. Und das sind so Sachen, nicht weil jetzt irgendwie das Festival viel größer geworden ist, aber weil man natürlich Sachen heute anders macht wie am Anfang. Oder weil es, ich weiß es nicht, manchmal kann man es nicht mal erklären, aber ich weiß, dass Kostensteigerung ist etwas, das lässt sich nicht wegsparen oder so. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite die Option, entweder du verkaufst mehr Tickets, Wachstum, oder du änderst den Preis. Und wenn du beides nicht willst, weil der Preis vielleicht schon an so einem Limit ist, wo du sagst, mehr willst du auch nicht, dass die Leute bezahlen sollen und mehr Leute willst du aber auch nicht auf den Platz lassen, dann kommst du natürlich irgendwann an Grenzen, wo auch kleine Festivals, sagen wir jetzt Independent-Festivals, die nicht von außen Geld gestopft bekommen durch Sponsoring oder sonst was, die natürlich auch darunter leiden, weil klar ist, irgendwo kommst du in Gesetzmäßigkeiten, die es dir echt schwer machen, das umzusetzen, was du an Anspruch hast für ein schönes Festival, für ein reichhaltiges, für ein vielfältiges Festival und mit dem, was du hast.
Was war das Schönste, was ihr euch mal geleistet habt, von, sagen wir, Künstler, Künstlerin oder irgendeine Deko oder irgendwas, wo ihr sagt, das wollten wir unbedingt haben, das Festival schöner zu haben?
Naja, das gab verschiedene Sachen. Wir haben irgendwann mal so eine Installation, so ein riesen Skelettrad vom, was so Amis auf dem Burning Man gebaut haben und dann gesagt, wir wollen das nach Europa bringen. Und wir haben uns mit einem anderen Typen aus einem Holländer zusammengesetzt und gesagt, okay, das machen wir. Wir holen die hierher und haben das auch gemacht, über alle finanziellen Grenzen hinaus. Scheißegal, das ist geil und das war auch eine super Installation. Das war, und so gibt es immer wieder Sachen, wo wir sagen, okay, wir gehen da, also wir machen ja auch nicht so eine Geschichte, dass wir sagen, das ist jetzt alles drin, das ist nicht drin. Wir kalkulieren, also von Anfang an ist dieses Festival eigentlich dadurch entstanden oder dadurch gewachsen, dass wir gesagt haben, wir machen das, was wir lustig sind, wo wir Bock drauf haben, wo wir sagen, das finden wir wichtig, da haben wir Bock drauf. Und wir gucken, dass es sich finanziert. Und es hat sich natürlich über Jahre deshalb finanziert, weil es Wachstum gab. Und wenn du jedes Jahr 6.000 Tickets mehr verkaufst, kannst du natürlich auch alle Wünsche umsetzen, die dir in diesem Jahr alle in den Kopf gekommen sind. So. Und da wir irgendwie nie so Rücklagen gebildet haben, wir haben über 10 Jahre hat an diesem Festival überhaupt niemand, ist niemand bezahlt worden, bis die ersten Leute in Lerz bezahlt werden mussten, weil klar war, irgendjemand muss den Rasen mähen, das macht nicht der Verein, irgendjemand muss im Winter da sein, irgendjemand muss dieses, muss jenes machen, da wurden die ersten Jobs geschaffen. Aber ansonsten war ich nach 10 Jahren der Erste, der, glaube ich, einen 400 Euro Minijob bekommen hat. Und das alles andere lief ehrenamtlich. Und erst als dann klar war, okay, Buchhaltung, das, Organisation hier, Büro Berlin, Ticketing. Erst dadurch sind die anderen Jobs alle dazugekommen, aus Zwanghaftigkeiten heraus. Und es ist ja nach wie vor so, dass das, was da ist, das wird ja nicht unter den Leuten verteilt, die das Festival machen. Also natürlich bekommen die ganzen Gruppen, die das mitmachen, die bekommen dafür ja irgendwie auch was an Geld, was auch der Sinn und Zweck ist von diesem Netzwerk, ein Sinn und Zweck, dass man sagt, okay, die finanzieren sich damit ja auch ihre eigenen Projekte, ihr Jugendzentrum, ihre kulturellen sonst was Geschichten, ihre Politgruppen und darüber generieren sie einen Teil des Geldes. Sie sind aber auch ein Teil des Netzwerks, das insgesamt das Festival da zu dem macht, was es ist. Also das sind Synergien in unterschiedlicher Form, die da zusammenkommen.
Macht euch das Denken antikommerziell als Festival?
Naja, also antikommerziell ist, glaube ich, so das, was so ein Schirm ist, der da drüber steht, wo sich alle drunter finden. Keiner will ein kommerzielles Festival und wir sind auch ganz klar, das ist eine Sache, die ist sensibel und da muss auch immer geguckt werden. Das heißt natürlich, trotzdem kann man sagen, ein nicht kommerzielles Festival sind wir in dem Sinne natürlich, obwohl dort kommerzielle Dinge passieren sollen. Ne? Da gibt es Essenstände, die verkaufen Essen, da gibt es das. Insgesamt ist aber natürlich der Schirm oder der Faden, der das zusammenhält, ist eben, dass es eben nicht gewinnorientiert ist, weder von uns noch von denen, die dort mitwirken. Und dass das auch so ein Leitbild ist, wo wir sagen, darum geht es. Es geht irgendwie mal in einer Dimension größer wie das, wo man das vielleicht im Kleinen praktiziert, zu Hause oder sonst wo, sozusagen so ein modellhaftes Zusammenwirken von so vielen Menschen, von so vielen Gruppen, die sagen, es geht hier nicht darum, dass irgendjemand daraus einen Gewinn zieht, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam etwas schaffen, was sozusagen, wo alle, die partizipieren, möglichst mit den gleichen Idealen und auch mit den gleichen Bedingungen partizipieren und wo das auch transportiert wird an die Menschen, die es dann in dem Sinne konsumieren.
Wie viele haben euch schon versucht zu sponsern? Ich stelle mir vor, da kommen sehr viele Anfragen.
Nee.
Wirklich nicht? Nee. Ich dachte, jede zweite Brauerei stand schon bei dir vor der Tür und hat gesagt,
Brauerei vielleicht schon, aber so jetzt, also ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass man bei uns einen zynischen Antwortbrief bekommt, wenn man bei uns so eine Mail, das kommt schon mal so Mails, wo man dann denkt, ja, hättest du mal irgendwo ins Internet geguckt, hättest du die Mail wahrscheinlich auch sparen können. Hast du nicht, kriegst du von uns eine böse Antwort so.
Ja, und das macht dir Spaß, so wie deine Augen gerade blitzen. Diese Mails schreibst du sehr, sehr gerne.
Naja, das machen auch, unsere letzte Auszubildende hat das auch sehr gerne gemacht. Das war immer so, okay, darf ich dem zurückschreiben oder darf ich dem zurückschreiben?
Sehr schön. Das ist dann, unter den Ehrenamtlichen wird das dann teilweise auch aufverteilt, wer das dann schreiben darf. Wer möchte heute absagen? Ihr seid ja auch nicht, gefördert seid ihr auch nicht? Auch nicht gefördert?
Nee, wir sind nicht gefördert.
Ihr seid nur ihr. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Wir sind nur wir. Und das ist aber auch gut so, weil wir hatten mal vor 10 Jahren oder so, da kam die Bundeskulturstiftung auf uns zu und hat gesagt, wir finden es toll, was ihr macht. Wir würden euch gerne unterstützen. Gibt es ein Projekt, wo wir finanziell euch unterstützen können? Und dann haben wir gesagt, theoretisch eigentlich für das Festival brauchen wir nichts, aber wir würden gerne ein Theaterfestival machen, was wir uns bisher nicht getraut haben, auf eigenen Kräften sozusagen anzuschieben. Und dann hat man von denen eine Anschubsfinanzierung bekommen. Das war 2 Jahre, A 25.000. Das hat uns auch natürlich den Impuls gegeben zu sagen, wir fangen jetzt dieses Theaterfestival an, wo man jetzt sagen muss, nach 10 Jahren, die achte Attention war ein großartiges Festival dieses Jahr und ist inzwischen auch limitiert bei 10.000, 8.000 Tickets, muss man sagen, wird inzwischen auch mit dem Losverfahren vergeben. War am Anfang nicht absehbar. Ne? Die ersten Jahre haben wir gedacht, Mensch, jetzt haben wir 1.500 Tickets, nächstes Jahr kommen da bestimmt 1.000 mehr. Dann kamen 300 mehr. Wir haben gedacht, es war so ein tolles Festival. Gibt es denn hier irgendwie, Theater ist hier wohl schwierig irgendwie so. Ne? Interessiert nicht so viele. Aber inzwischen merken wir, dass wir über die vielen Jahre so viele Leute in ihrer Sozialisation, was Theater angeht, maßgeblich angetickert haben und so durch so viele gute Sachen auch Leute begeistert haben, dass wir inzwischen ein Theaterfestival haben, wo auch doppelt so viele Leute kommen wollen, wie es Tickets gibt, so, ne? Und dann war aber auch klar, dass so eine Fördergelder, das ist natürlich auch tricky, so, ne? Und die Abrechnung von solchen Fördergeldern, da sitzt du nachher nicht mit Leuten, die von Kultur eine Ahnung haben, sondern da sitzt du nachher als Kulturmensch Buchhaltern gegenüber. Und die wollen das auf Heller und Pfennig abgerechnet haben. Und wir haben gemerkt, die Energie, die wir brauchen, um das 1:1 akkurat, so wie die das haben wollen, dafür muss man Buchhalter einstellen. Und das ist auch ein bisschen das Problem an diesem System von Förderung für kleine Projekte, die das nicht können, die auch keinen Buchhalter dafür einstellen können. Die müssen sich überlegen, ob sie das überhaupt können, ob sie es auch abrechnen können, weil sie laufen auch Gefahr, dass sie zurückbezahlen müssen, wenn sie es nicht richtig akkurat hinkriegen. Und das macht natürlich auch so ein bisschen, das grenzt natürlich kleine, unabhängige Projekte von den Fördertöpfen aus. Ich würde auch heute behaupten, das ist nicht ganz ungewollt, weil die Fördergeber, die rechnen natürlich lieber mit jemandem ab, wo sie wissen, da sitzt ein Buchhalter, ob das richtig alles notwendig war oder sonst was, ist eigentlich nicht der springende Punkt. Der springende Punkt für die Fördergeldgeber ist, dass jemand da ist, der es gut abrechnen kann. Und deshalb kriegen die auch das Geld. Und andere, die das vielleicht nicht können oder die das noch nie gemacht haben, die haben es schwierig, weil immer der Vorbehalt da ist. Vielleicht können die es auch gar nicht richtig gut abrechnen.
Und die Anträge sind ja allein schon eine.
Genau, das ist nämlich das Nächste. Du musst einen Antrag machen und du musst eigentlich entscheiden, was soll da passieren, bevor du überhaupt weißt, was da passiert. Also du schreibst irgendwas in den Antrag rein, beantragst Geld für irgendwas, was du gar nicht willst oder wo du gar nicht weißt, ob das passiert. Das ist alles so eine Kopfgeschichte, die in unsere Struktur überhaupt nicht gepasst hat und wo wir am Schluss auch gesagt haben, also diese Energie, die verwenden wir lieber dafür, gute Theatergruppen zu suchen, irgendwo in der Welt rumzufahren oder sonst was, aber nicht am Büro zu sitzen und Pfennigbeträge zu suchen in der Buchhaltung, wo die verloren gegangen sind, weil ansonsten klar ist, die flippen aus, wenn die 2,80 Euro hier nicht auftauchen. So, ne?
Wenn die fehlende Benzin- und Bäckerquittung fehlt, ja, genau. Für die Brötchen, die man sich geholt hat. Jetzt habt ihr nicht nur Förderer, sondern auch manchmal Kritiker, Kritikerinnen vielleicht sogar auch. Polizei letztes Jahr, das Ganze war ja irre in den Medien, jeder weiß, worum es da geht. Mich interessiert eher, da stand ja für euch alle und auf ja einfach ganz schön viel auf dem Spiel, finanziell und in der Verantwortung für deine ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder für euch zusammen als Verein. Wie gingst du damit um?
Naja, das muss man sagen. Das erstmal war das natürlich was unsere Gruppe intern, die Kerngruppe betroffen hat, wo wir uns erstmal darüber im Klaren werden mussten, was passiert, wenn das kommt, wenn sich diese Intervention von der Polizei, so wie sie sich das vorgestellt haben, mit anlasslosen Kontrollen in allen Bereichen und einer Polizeistation mitten auf dem Festivalgelände, wenn sie das nicht abwenden lässt, was ist dann, was für eine Situation haben wir dann? Und dann waren wir uns in der internen Gruppe aber ohne Disput und nicht mal ohne Diskurs war klar, das ist nicht mehr die Fusion. Wenn das kommt, dann müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir das noch? Und wir waren uns der Meinung, wir wollen so ein Festival nicht organisieren mit der Energie, die wir da reinstecken und auch gerade in dem Kreis auch zum großen Teil auch viel ehrenamtlich. Und die Frage war auch, für wen und mit wem würden wir so ein Festival machen? Wir würden es mit die Menschen, die das Netzwerk, was da dranhängt, die hätten da extreme Probleme, würden uns abspringen, hätten gesagt, dann ist das auch nicht mehr ihr Festival. Das heißt, wir hätten gar nicht gesehen, wie wir das hätten machen wollen können, ohne die Menschen, die das mit uns zusammen wuppen. Und die andere Frage wäre gewesen, für wen? Weil wir auch davon ausgehen, dass ein Großteil unseres Publikums sagen würde, dann kann ich auch zu Sonne, Mond und Sterne gehen, wenn das irgendwie jetzt hier genauso losgeht. Und wir wussten, dass ein Großteil unseres Publikums ein ausgewachsenes Problem bekommen hätte, wenn die Polizei dort ihre anlasslose Bestreifung durchgesetzt hätte. Und damit hat sich für uns letztendlich der Sinn und das Festival an sich zur Disposition gestellt. Und weil wir das relativ früh erkannt haben und auch gesagt haben, okay, wenn das so kommt, dann wird es dazu führen, dass es ein Ende gibt. Dann wird es dazu führen, dass wir wahrscheinlich mit wehenden Fahnen untergehen. Und dann wird es aber auch kein Festival mehr geben, so. Mhm. Weil das einfach dann auch nicht mehr das, weil das nicht mehr Fusion ist, wie wir es entwickelt haben und wie, was die Leute damit verbinden und was die Leute die Freiheit sein zu können, wie sie sein wollen, zwanglos und unkontrolliert. So ein Leitsatz, den wir seit Anfang an in dieses Festival oder über dieses Festival gestellt haben. Wenn das nicht mehr ist, dann ist es eben ein Festival von vielen anderen. Und dann sehen wir nicht den Sinn darin, das weiterzuführen. Das war so erstmal die Grundposition. Und ich muss auch sagen, ich für mich habe mir da auch gedacht, ja, dann ist das so. Dann kommt nach über 20 Jahren Fusion irgendwas Neues im Leben.
Aber du bist ja angstfrei, aber die Angestellten, also ich denke mir, Leute, die schon dann in Lohnabhängigkeit waren, das ist ja erstmal Geld weg, ne?
Natürlich.
Also man muss auf den Punkt kommen.
Wir mussten eine Betriebsversammlung machen. Ich musste der Belegschaft sagen, Leute, euer Job ist vakant. Wenn das Ding kommt, dann wird das hier diesen Sommer auslaufen und dann werden wir euch irgendwie entlassen müssen, weil dann werden wir dieses Festival noch machen, wenn überhaupt. Und nach dem Festival wird man hier noch aufräumen, aber dann wird es nächstes Jahr kein Festival geben. Also werden wir auch eure Löhne dann irgendwann nicht mehr bezahlen können.
Horror.
Ja, das war auf jeden Fall für die auch schlimm, ne? Muss ich ehrlich sagen. Da sind viele Biografien dran, die mit Familie über 10 Jahre bei uns arbeiten und die auch in einem Alter sind, wo klar ist, ey, naja, such mal mit Ü40 oder Ü50 nochmal irgendwo einen coolen Job in Mecklenburg. Also heutzutage bei Fachkräftemangel wird man, es sieht vielleicht auch nicht mehr ganz so schlimm aus wie vor 10 Jahren, als sie eingestiegen sind, aber trotzdem sind die natürlich auch glücklich in ihrem, in dem, wie sie sich das jetzt hier ergeben hat mit Arbeiten beim Kulturkosmos. Und letztendlich hängen auch natürlich Jobs von Freunden dran und von Leuten, die man gut kennt, wo auch klar ist, auch da hätte sich jeder ganz schön umgucken müssen, so, ne?
Also gut, dass es nicht so gekommen ist. Wie könnt ihr euch davor schützen, dass es nicht so weit kommt? Habt ihr da jetzt Versicherungen, um das Thema nochmal der leidigen Versicherung zu bringen? Kann man das?
Nein, das kann man nicht versichern. Das hätte man sowieso nicht versichern können. Also du kannst versichern, wenn es vielleicht einen Gewittersturm gibt oder so. Aber die Geschichte hätte keine Versicherung abgedeckt. Da ist eigentlich nur sozusagen die Versicherung, die wir da haben, ist der Support von den vielen Menschen und Organisationen und Gruppen, die wir erfahren haben in der Situation, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass das Festival so erhalten bleibt und wir wollen auch diese Frage von Freiheitsrechten damit verknüpfen und die Frage, was darf die Polizei, was darf sie nicht, gibt es einen Grund, muss man der Polizei und dem fortschreitenden Kontrollwahn, der hier grassiert, wo setzt man sich dem entgegen und wo sagt man, es muss Räume geben, auch Kulturräume, die sind frei davon, dass es anlasslos von der Polizei dort Kontrollen gibt, weil in der Konsequenz geht es ja dann nicht nur um uns, unser Festival, in der Konsequenz war klar, es geht ums Ganze, es geht auch darum, was ist, wenn das hier nicht zu halten ist, in 2 Jahren, in 5 Jahren gibt es keinen Club mehr, wo die nicht reinspazieren und sagen, im Zuge der von Gefahrenabwehr brauchen wir Zugang immer und überall. Und wo kommt die Gesellschaft hin, wenn man dem nicht sich entgegenstellt so? Und wir haben gemerkt, dass natürlich sehr viele Menschen, die noch nicht mal das Festival kennen, die noch nie auf der Fusion waren, die genau diesen Gedanken aufgegriffen haben, gesagt haben, ja genau, das ist die Frage. Und wo fangen wir an und wo stellen wir uns dagegen? Und dass es natürlich so eine Wahnsinnswelle gab mit 140.000, die eine Petition unterschreiben, unglaublich viele, das Who is Who von allen Kultureinrichtungen der Republik das Ding unterschreiben und in der Region ein Wahnsinns-Feedback kommt und die Leute sagen, reihenweise sind die wahnsinnig. Was wollen die? Alle erkennen, dass das totaler Schwachsinn ist, was die Forderung der Polizei und stellen sich dagegen. Und insgesamt gibt es so eine Stimmung, wo klar ist, nee, das wollen wir nicht und das lassen wir auch nicht zu. Das war natürlich für uns, das hat uns wahnsinnig beeindruckt.
Das freut mich zu hören. Und nochmal das Strahlen in den Augen. Hast du schon mal ans Aufhören gedacht?
Du, letztes Jahr oder dieses Jahr sozusagen. Alles klar, weil wer weiß, vielleicht ist es demnächst vorbei. Aufhören. Das ist super. Mich gibt es nicht die Perspektive, dass ich auf die Rente zurutsche und sage irgendwann so, jetzt setze ich mich in den Sessel und genieße die Früchte meiner Arbeit. Für mich gibt es irgendwie so vielleicht die Frage, wie kann ich Verantwortung abgeben, wie kann ich Arbeit abgeben, wie kann ich vielleicht dahin kommen, weniger zu arbeiten, was durchaus erstrebenswert ist. Und solange dieser Kulturkosmos mit seinen Aktivitäten, solange das Festival ist und ich nicht irgendwie, was weiß ich, vom Schlaganfall umfall, werde ich auch wahrscheinlich da irgendwas machen, so, ne?
Gute Nachrichten. Das sagt Eule, Vorsitzender vom Kulturkosmos Müritzsee. Eule, vielen Dank, dass du uns einen sehr wichtigen Einblick gegeben hast und eins deiner wenigen Interviews. Ich fühle mich sehr geehrt. In 2 Wochen am Mittwoch die nächste Folge von unserem Podcast. Bis dahin alles Gute, Nina Sonnenberg.
Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.